Im nächsten Kapitel erleben wir die Figur Henning Werber. Er lässt sich die Haare schneiden und verzichtet dabei dankend auf ein Toupet. Ein Kollege Werbers kommt hinzu und wird dann gleich ein wichtiges Foto schießen. Wir hören also jetzt das Nächtebuch. Die mir diskret hinter vorgehaltener Hand vom Friseur zugeraunte Bemerkung, im Obergeschoss befände sich noch ein weiterer Salon, hatte ich, offensichtlich durch den wegen eines zufälligen Blicks auf die am Spiegel angebrachte Kondomreklame in falsche Bahnen gelenkten Gedankengang, völlig missverstanden. Ehe ich durch einen Fingerzeig auf die schütter werdende Stelle an meinem Hinterkopf und das Wort Toupet den Vorschlag richtig erfasste, dankend ablehnte und den kritischen Blick des Friseurs physisch über die kleine Blöße auf meinem Haupt tasten fühlte, die nicht zu bedecken er für obszön hielt. Das eng um den Hals gewickelte weiße Tuch gab meinen Kopf für den mit seinem Messer in der Hand hinter mir stehenden Meister frei. »Wissen Sie, Herr Dr. Werber, in Ihrem Alter ist es eigentlich noch zu früh.« »Es ist immer zu früh, großer Meister«, war die Antwort, die sich mir gleich nach Verlassen des Salons aufdrängen sollte. Jetzt aber betrachtete ich sein Spiegelbild, das auf die Anzeichen meiner Vergänglichkeit herabblickte, als beginne mein Schädel bereits, sich seiner letztendlichen Form anzupassen. Ich sah mich im Spiegel, als wäre ich nur ein Kopf. Eine Vorstellung, mit der ich als Intellektueller gern kokettierte. Aber heute würde ja gerade die kosmetische Aktion an dem oberhalb des Abdecktuchs sichtbaren Teil dem darunter befindlichen zugutekommen, denn es sollte der Auftakt zu einem amorösen Abenteuer werden. Für einen Figaro, so hätte ich ihm nun erklären müssen, mochte sein Vorschlag ein lediglich die Oberfläche betreffender sein, dem philosophischen Geist jedoch stellte sich das Toupet als Angriff auf die beiden Eckpfeiler seiner Existenz dar, Wahrheit und Identität. In diesem Augenblick trat ein weiteres Spiegelbild hinter mich und sagte, mein wahrhaftes, unreflektiertes Ich betrachtend, »Ja, sag mal, bist du's?« Der Meister konfrontierte mich durch eine halbe Drehung des Sessels mit der Realität und ich bestätigte dem Frager, meinem stets kamerabehängten Kollegen, ich bin's. Während mein Kollege beim Hinausgehen nach der Klinke griff, betrachtete ich noch einmal anerkennend, aber betont nicht selbstgefällig, in der Glastür das Werk des Meisters, als wir alle durch ein grausames Klirren zu Standbildern wurden. Ich sah durch mein eigenes Bild hindurch einen Mann die Windschutzscheibe seines Autos mit dem Kopf zerbrechen. Mein Kollege griff zum Telefon und ich fühlte draußen meinen ausrasierten, frisch parfümierten Nacken eiskalt werden. Splitter und Blechbeulen, aber kein Blut, als wäre ein Toter gestorben. Der Mann lag mit der Brust auf der Kühlerhaube seines Mercedes, die Arme nach vorne gestreckt, in einer Stellung, die mir, als ich später erfuhr, er sei bereits vor dem Unfall tot gewesen, wie die letzte Geste unterwürfiger Verehrung vor seinen Leitstern vorkam.
»Well, that's the way to go«, sagen die Briten anerkennend dazu.
Der von ihm nicht abgebrochene Scheibenwischer bewegte sich auch ohne Scheibe hin und her, sodass seine einzige Funktion nun darin bestand, seinem toten Herrn auf den Rücken zu klopfen. Während ich von der Straßenseite nach dem Mann griff, fasste ihn von der Bürgersteigseite vorsichtig eine Frau an. Wie wir beide vornübergebeugt dastanden, uns eine Sekunde lang durch einen Blick zu behutsamen Vorgehen verständigten, erhellte uns ein Blitzlicht. Zwei engelsgleiche Helfer, einem armen Sünder auf seinem Götzenaltar zur Seite stehend. Als ich aus Eitelkeit reflektierte, ob ich auf dem soeben geschossenen Foto gut getroffen wäre, war ich froh, dass sich diese Begebenheit nach meinem Friseurbesuch zutrug, der eigentlich Clara galt, mit der ich Iris zu betrügen bereit war. Bei der Zeugenaufnahme musste die Frau von der anderen Seite des Mercedes auch ihren Vornamen, Ludmilla, nennen, den sich der Beamte notierte, als ob man eine solche Zeugin vergessen könnte. Nachdem der Unfallwagen fortgefahren war, sagte mein Kollege, nur diese schwarzhaarige, exotische Frau anblickend, »Ihr seht beide so aus, als könntet ihr einen Drink gebrauchen«, und führte uns in das Bistro. Am Nebentisch erschienen drei dunkle Gestalten, die uns schamlos anstarrten. Der eine nahm einen langen Zug aus seiner Zigarette, schnipste sie dann durch die offene Tür auf den Gehsteig und blies den Rauch zu uns herüber, der Ludmillas Farben grauer erschienen ließ. Aus den Lautsprechern drangen dermaßen aggressive Schlagzeugrhythmen, die von den kahlen Wänden und dem Plastikmobiliar wie Squashbälle hin und her prallten, dass ich mich nach Zuhause und Musik und Iris sehnte. Während mein Kollege ein Stück Würfelzucker laut zerkaute, verkündete er stolz, er werde das Foto an die Zeitung verkaufen. Ludmilla zuckte, als hätte sie sich an dem heißen Cappuccino verbrüht. Da ich ihr so gegenüberstand, störte der Lebende jetzt zwischen uns mehr als eben noch der Tote. Aber wie sich Erstere auch bemühen mochte, in das Zeitungsbild von ihr und mir mit Letzterem am nächsten Morgen, konnte er sich nicht mehr drängen. Das war mein Trumpf. Der Tod eines gemeinsamen Unbekannten verband uns. Und der Richter lud freundlicherweise nur sie und mich zur Vernehmung ein.